Liebe Brüder und Schwestern, unser Predigtthema heute lautet: Der Herr hilft durch viel oder wenig, Jonathans Glaube und Israels Sieg. Wir hören auf Gottes Wort aus 1. Samuel 14 und wer kann, mag dazu bitte aufstehen. 1. Samuel 14. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn zu Shiloh, trug den Priesterschurz. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte zu der Wache der Philister, zwei Felsklippen. Die eine diesseits, die andere jenseits, die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu euch herankommen? So wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steigt mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann, etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde, und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken, und die Erde erbebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Und die Wächter Sauls zu Gibea in Benjamin sahen, wie das Getümmel der Philister hin und her wogte. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war: Zählt und seht, wer von uns gegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da waren Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Da sprach Saul zu Ahia: Bringe den Ephod herbei, denn er trug den Ephod in jener Zeit vor Israel. Und als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer. Und Saul sprach zum Priester: Lass es sein. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, sammelten sich und kamen zum Kampfplatz. Und siehe, da ging eines jeden Schwert gegen den anderen, und es war ein sehr großes Getümmel. Auch die Hebräer, die vorher bei den Philistern gewesen und mit ihnen ins Feld gezogen waren, gingen über zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und als alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, jagten sie hinter ihnen her im Kampf. So half der Herr Israel an diesem Tage. Und der Kampf breitete sich aus bis Bet-Aven. Amen. Vier Punkte wollen wir uns miteinander anschauen. Das erste, Glaube, der nicht auf die Umstände blickt. Zweitens, Glaube, der von Gott alles erwartet. Drittens, Glaube, der Gott alles hinlegt. Und viertens, Glaube, der am Sieg Gottes teilhat. Glaube, der nicht auf die Umstände blickt. Ich lese noch einmal die ersten Verse. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Jonathan macht sich auf und wagt den Angriff. Dabei müssen wir aber bedenken, was die Situation zwischen Israel und den Philistern zu dieser Zeit war. Dann werden wir verstehen auch, warum der erste Punkt heißt, Glaube, der nicht auf die Umstände blickt. Es gab ein gewaltiges Machtgefälle zwischen den Israeliten und den Philistern. Die Philister beherrschten die ganze Ebene zwischen dem Mittelmeer und dem judäischen Bergland. Dazwischen ist dieses fruchtbare Gebiet, die sogenannte Schefala, und da waren überall die Philister, die das Sagen hatten. Die Juden, die Israeliten, waren in das Bergland zurückgedrängt. Und nun war ein Punkt gekommen, wo die Philister sogar in das Bergland hineindrängten, um die Israeliten noch weiter zu bedrücken. Ein gewaltiges Heer hatte sich auf den Weg gemacht, und wir lesen in 1. Samuel 13, Vers 5, da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel, 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk so viel wie Sand am Ufer des Meeres, und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Aven. Also die kommen jetzt aus der fruchtbaren Ebene, wo die Philister sowieso schon herrschen, und sie ziehen herauf in das Bergland und sind jetzt ungefähr 10 Kilometer nördlich von Jerusalem bei Michmas und lagern sich dort. Und man kann sich vorstellen, eine ganze Ebene, vielleicht ein ganzes großes Tal, ist völlig voll mit Soldaten, mit Kampfwagen, mit Gespannen. Soldaten wie Sand am Ufer des Meeres. Aus diesem gewaltigen Lager sind dann Rotten ausgezogen in das Bergland und haben überall für Angst, für Panik, für Chaos gesorgt. Man hat geplündert, man hat die Dörfer überfallen, die Höfe überfallen, und die Menschen flüchteten tiefer ins Land hinein. Sie versteckten sich in den Felsspalten, so wird es beschrieben, und manche gingen sogar auf die andere Seite des Jordans über, weil sie hofften, wenigstens dort vor den Philistern sicher zu sein. Man sieht, die Philister waren so richtig oben an der Macht, und die Israeliten waren ganz klein und mickrig und hatten keine Chance gegen dieses große Heer. Wie viele Leute hatten denn die Israeliten auf ihrer Seite? Wie viele Leute befehligte denn der Saul? Wir lesen das auch am Anfang des 13. Kapitels. Da heißt es, dass Saul über Israel regierte. Und dann lesen wir in Vers 2, 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und 1000 mit Jonathan zu Gibea in Benjamin. Insgesamt 3000 Männer, die Saul und Jonathan zusammen befehligten. Und eben haben wir gehört, was das für ein gewaltiges Heer war, was die Philister zur Verfügung hatten. Also ein richtig schreckliches Ungleichgewicht. Und später lesen wir sogar noch, dass dann um Saul nur noch 600 Mann waren. Also das schrumpfte noch weiter zusammen. Israel war zu diesem Zeitpunkt, man kann es sagen, eine entmilitarisierte Zone. Es war komplett ohne Waffen. Das lesen wir nämlich auch in Kapitel 13, ab Vers 19. Es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für 1/2 Lot Silber bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und um die Stacheln gerade zu machen. Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten zu dem Zeitpunkt Waffen. Nur die beiden. Alle anderen mussten sich irgendwie mit verschiedenen anderen Dingen behelfen und wir sehen, was die Philister gemacht hatten. Die hatten denen alle Waffen abgenommen und dann haben sie dafür gesorgt, dass keine Schmiede mehr da sind. Jede Schmiedearbeit wurde verboten. Wir merken ja, wie das heute ist mit den Verboten. Die werden durchgesetzt und da wird Zwang angelegt und dann geht das auf einmal nicht mehr. Und das war damals so, dann war eben keiner mehr Schmied. Ging nicht. Und wenn man das versucht hat, dann wurde man sofort einen Kopf kürzer gemacht. Da kannten die Philister keine Gnade. Und das war teuer, wenn dann die Bauern von Israel vom Bergland runter kamen in die Ebene und einen Schmied bei den Philistern fanden, dann haben die ein horrendes Geld genommen. Also hier steht etwas von einem 2/3 Shekel. Ein Shekel, 11 Gramm Silber. Das heißt, für ein 2/3 Shekel, das sind 7 Gramm Silber. 7 Gramm Silber, um einmal die Sense schärfen zu lassen. Silber, das war damals ja ein enormer Wert. Und das war ein Bauer vom Lande, der jetzt da seine Sense, seinen Spaten, seinen Stachel gerade machen lassen wollte, Schmiedearbeit in Anspruch nehmen wollte. Der musste ein Vermögen hinlegen, um überhaupt seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen. So sehr wurde Israel unterdrückt. Und da sehen wir aber auch, was für ein Ungleichgewicht der Kräfte da war. Die Philister waren wirklich die Herren im Lande und die Israeliten verkrochen sich überall in die Löcher und versteckten sich und sie hatten nur eine Armee von 3000 Leuten, die aber alle keine Waffen hatten, außer die beiden Heerführer, Vater und Sohn. Also eigentlich ein mickriger Haufen. Ich habe mir so überlegt, wie das wohl heute wäre, wenn zum Beispiel Russland Lettland angreifen würde oder die USA würden Liechtenstein angreifen oder so ein völliges Ungleichgewicht. Ja? So absurd waren die Kräfteverhältnisse damals. Und jetzt muss man sich diesen Jonathan mal vorstellen. Was der jetzt da macht, ist einfach so ungeheuerlich, dass man aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. 14,1 nochmal. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Also sich mit einer Übermacht so anzulegen, wie das der Jonathan hier macht, ist eigentlich verrückt. Das ist eigentlich absurd. Aber das ist der Jonathan. Er schaut nicht auf die Umstände, er schaut nicht auf die Übermacht des Feindes. Er sieht nicht auf die Schwäche Israels in diesem Moment. Das sieht er alles nicht. Man kann auch sagen, im Sinne des 2. Korintherbriefes, er schaut nicht auf das Sichtbare, sondern er schaut auf das Unsichtbare. Er schaut auf Gottes Möglichkeiten und nicht auf die menschlichen Unmöglichkeiten. Und so hat er einen Glauben, der mutig auf Konfrontationskurs geht. Und darin ist er uns wirklich ein großartiges Vorbild. Wenn es um unseren eigenen Glauben geht, dass wir immer wieder lernen müssen, schauen wir doch nicht auf die Umstände, die uns so viel Angst und Schrecken einjagen wollen. Ich musste dabei an Hudson Taylor denken, den China-Pionier-Missionar. Ganz China war zu diesem Zeitpunkt noch unerreicht. Nur das Küstengebiet Da gab es ein paar Missionsstationen und auch ein paar Kirchen. Aber Hudson Taylor hat sich von dieser gigantischen Übermacht des Feindes, man muss bedenken, alles in der Hand Satans, ganz China, die Hunderten von Millionen, die dort lebten, alle in der Hand des Feindes. Aber Hudson Taylor hat gesagt, dort muss das Evangelium hin. Dort müssen wir angreifen. Da muss das Wort verkündigt werden. Und er ist hingegangen. In aller Schwachheit, aber mit dem Glauben an einen großen und mächtigen Gott. Nicht auf die Umstände geblickt. Und die waren wahrlich gegen ihn. Heute gibt es Millionen und Abermillionen von Chinesen, die Jesus Christus nachfolgen. Und es werden vielleicht ja sogar täglich, ja ich denke mal täglich mehr, die dazukommen. In China steht die größte Bibeldruckerei der Welt. Hier ist wirklich etwas entstanden, weil Einzelne den Mut hatten, im Glauben an Jesus Christus voranzugehen und dort das Evangelium hinzutragen. Glaube, der nicht auf die Umstände blickt. Herr, schenke uns so einen Jonathan, Glauben, der nicht auf die Umstände blickt. Zweitens, dieser Glaube Jonathans ist ein Glaube, der von Gott alles erwartet, der wirklich von Gott alles erwartet. Ab Vers 4, es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsklippen, die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Botsetz, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Also die Situation ist jetzt so, wir sind ja geografisch 10 Kilometer nördlich von Jerusalem und die Philister liegen etwas nördlich bei der Stadt Michmas. Dort liegen sie vielleicht auf einer Ebene oder in einem größeren Tal, das weiß man nicht genau. Dann in südlicher Richtung liegen die Israeliten. Dazwischen liegt ein Tal und das Tal hat zum Norden hin einen Felsvorsprung, eine Felsklippe, ein Felsplateau vielleicht, kann man sich das so vorstellen. Dann kommt die Talebene und auf der Seite ist nochmal so eine Felsklippe oder so ein Felsplateau. Und die Philister hatten dort nördlich gelegen auf dem Plateau einen Wachtposten, mit dem sie in das Tal hineinblicken konnten und sehen konnten, ob aus südlicher Richtung aus dem Talrand sich irgendwelche Personen lösten und über das Tal rüberkamen in Richtung der Philister. Konnten sie von dem Wachtposten sozusagen genau alles beobachten. Und wir hören dann später, dass dieses Plateau eine Fläche hat von einem halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Ein Joch Rinder pflügt am Tag rund 1600 Quadratmeter, also die Hälfte davon, 800 Quadratmeter groß, war dieses Plateau, auf dem diese Wache der Philister lag mit 20 Personen, alle schwer bewaffnet, und die sahen nun das Tal ein und konnten sehen, ob dort jemand kommt. Nun kommen da diese beiden, Jonathan und sein Waffenträger. Der Vater Saul weiß von nichts. Die Israeliten wissen alle von nichts. Also dieser Angriff geht ohne jegliche Deckung ab, ohne jegliche Unterstützung der eigenen Leute, der eigenen Armee, sondern der geht hier wirklich absolut wagemutig und im Vertrauen auf den Herrn voran. Sicherlich hat er seinem Vater, das wird hier ja ausdrücklich genannt, der Vater wusste nichts. Ich vermute stark, dass er einfach seinen Vater nicht damit hineinnehmen wollte, weil er wusste, wie wankelmütig der Vater ist. Wir sehen das auch hier im Abschnitt. Erst sagt er dem Priester, hol den Ephod, dann sieht er den Kampf dort toben, dann sagt er, ach, lass den Ephod, wir müssen gleich dahin. Also der ist unbeständig und er vertraut auch nicht dem Herrn. Und das wusste der Jonathan und hat gesagt, den lassen wir mal schön außen vor. Wir gehen hier ganz im Vertrauen auf den Herrn. Was sagt der Jonathan. Er sagt, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Da sagt Jonathan etwas ganz Wichtiges. Er sagt, diese Leute sind Unbeschnittener und wir, die Israeliten, sind Beschnittener. Wir gehören zu dem lebendigen Gott. Wir sind in einem Bundesverhältnis mit dem lebendigen Gott. Und diese Unbeschnittenen kennen nur die Götzen. Und diese Götzen können nicht laufen und nicht helfen und nicht hören und nicht antworten und nicht in den Krieg eingreifen. Und deshalb sind sie machtlos. Das ist der Glaube Jonathans. Das sind Unbeschnittene. Die stehen nicht im Bundesverhältnis mit dem lebendigen Gott. Also man könnte auch mit Römer 8, Vers 31 sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann wider uns sein? Ja? So denkt, so glaubt der Jonathan. Das sind unbeschnittene Philister. Und es ist auch interessant, dass zu diesem Zeitpunkt der Jonathan so einen festen, starken Glauben hat, weil er dann ja später jemanden kennenlernen wird, der ganz genauso denkt und glaubt wie er. Was sagt der David, als er diesem schwer bewaffneten Riesen von Philistermenschen gegenübersteht? Was sagt er zu ihm? Oder was ruft er aus? 1. Samuel 17, 26. Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Also genauso sieht der David wie der Jonathan, das sind Unbeschnittene und die wagen es, das Heer des lebendigen Gottes anzugreifen, die haben keine Chance. Die haben keine Macht. Wir haben Gott auf unserer Seite und wir sehen, wie hier die Freundschaft zwischen David und Jonathan, obwohl sie noch nicht existiert, doch eine Freundschaft im Geiste und im Glauben ist. Die sind eines Geistes, eines Glaubens und handeln ganz ähnlich. Und da kann man sich schon vorstellen, dass als die beiden sich kennengelernt haben, dass die zusammengefunden haben und eine tiefe, enge, brüderliche Glaubensfreundschaft daraus geworden ist. Ein Glaube, der von Gott alles erwartet. Denn er sagt ja dann im nächsten Satz, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Damit sagt er, ich lege das Ganze in Gottes Hand. Das kann so oder so ausgehen. Aber wir wollen sehen, ob Gott etwas tun will. Und er kann es tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu tun. Gott kann natürlich ein gewaltiges Heer gebrauchen, wenn er will. Aber er kann auch durch ganz, ganz wenig tun. Und deshalb reicht es dem Herrn allemal, wenn Jonathan und sein Waffenträger hier die Wache der Philister angreifen. Das ist Jonathans Glaube. Der Herr kann durch viel oder durch wenig tun. Der Herr ist nicht angewiesen auf Rosse, auf Wagen, auf Schwerter, auf Lanzen. Wir haben das im Psalm bereits gehört, Psalm 20, da heißt es in Vers 8, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Das ist der Glaube Jonathans, der hier im Psalm Davids zum Ausdruck kommt. Sie sind niedergestürzt und gefallen, wir aber stehen und halten stand. Und wir werden das ja gleich dann im vierten Punkt sehen, wie der Sieg ausfällt. Sie sind niedergestürzt und gefallen, wir aber stehen und halten stand. Das ist der Glaube Jonathans, das ist der Glaube Davids, das ist der Christusglaube. Gott hilft durch viel oder wenig, das haben wir alle schon erlebt. Und das zieht sich auch durch die Bibel hindurch. Und man kann auch sagen, Gott hilft am allerliebsten durch ganz wenig. Er will eben gerade das Große und das Mächtige zunichte machen und durch das Wenige, durch das Kleine, durch das Geringe das Große tun. Das ist Gottes Strategie. So siegt Gideon mit den Israeliten über das gewaltige Heer der Midianiter. Mit lächerlichen 300 Mann und einer List und vor allem dem Eingreifen Gottes. Gott wollte den Sieg für sich haben. So siegt der Herr über Goliath. Ein kleiner Stein in der Schleuder Davids, mehr nicht. Ein Hirtenjunge, der Jüngste dieser Großfamilie, der ist es, der soll es tun. Der schlägt die Philister. Gott hilft durch wenig. Die Speisung der 5000, da müssen nicht gewaltige Buffets aufgefahren werden. Da reichen 5 Brote und 2 Fische, um Tausende, um Abertausende zu ernähren. Und wie hat der Herr uns errettet? Aus der Hand des Feindes, des mächtigsten Gegners, des Satans, des Teufels, den Höllenmächten, den Dämonen. Wie hat er uns errettet? Von Jesus heißt es in Jesaja 53, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und im Markus-Evangelium heißt es über Jesus, und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Das haben sie mit Jesus gemacht. Und an diesem Kreuz, wo Jesus so gering wurde, wo er so verachtet wurde, wo er verspottet wurde, gemartert wurde, in den Tod geschickt wurde von den Menschen, so ein elendes, bitteres, hartes, schreckliches Leiden, misshandelt, blutüberströmt, erniedrigt. Hier erringt Gott den allergrößten Sieg über den allermächtigsten Feind, den diese Welt aufbieten kann. Hier in diesem geringsten, kleinsten, unscheinbarsten Moment der Weltgeschichte, was man sich nicht vorstellen kann, dass daraus irgendetwas Großes werden kann, tut Gott das Allergrößte, nämlich die Welt zu erlösen, den Satan zu besiegen, den Tod unter die Füße zu treten, kaputt zu machen. Hier erringt Gott den allergrößten Sieg, da, wo es am unscheinbarsten und am geringsten aussieht, wo das Mächteverhältnis komplett umgekehrt ist, wo jemand komplett, nämlich der Sohn Gottes, komplett machtlos ist. In dem Moment übt Gott seine größte Macht aus, seinen größten Sieg erringt er über die Feinde Gottes. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Hier steht im Hebräischen das Wort Hoshia und das kommt von dem Wort Yasha. Und da steckt das Wort Yeshua drin. Jesus rettet, der Herr rettet, Yahweh rettet. Also es geht hier um Rettung und um Erlösung und so ein kleiner Hinweis auf Jesus, Hoshia, Yeshua. Der Herr rettet durch Jesus. Das wird hier in diesem kleinen Vers angedeutet. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu retten. Und jetzt fragen wir uns, wo sind wir herausgefordert? Wo sind wir selber an einem Punkt, wo wir schwach sind, wo die Mächteverhältnisse gegen uns stehen, wo wir vielleicht große Sorgen bewegen, ja, wo wir auch mit dem Feind zu ringen haben, wo wir Versuchungen ausgesetzt sind, wo der Feind uns fällen will und uns angreifen will. Da wollen wir auf den Herrn vertrauen. Da wollen wir von Gott alles erwarten. Da wollen wir sagen, Herr, du kannst durch viel oder noch viel lieber durch wenig helfen und retten. Das soll unser Glaube sein. Drittens. Ein Glaube, der Gott alles hinlegt, ist jetzt ab Vers 7. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach, wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herabkommen? So wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, dann hat sie der Herr an unsere Hände gegeben, das soll uns zum Zeichen sein. Also erstmal ein Wort hier zu dem Waffenträger. Ich glaube, dass der Jonathan sich seine Leute sehr wohl, sehr genau ausgesucht hat. Er hat hier einen Waffenträger, der nicht jetzt etwa Zweifel sät und sagt, mach das bloß nicht, das ist verrückt, was du hier tust. Wir müssen erst mal Saul fragen, das ist hier eine gefährliche Aktion, sondern er sagt, tu, was in deinem Herzen ist. Ich bin auf deiner Seite, ich stehe an deiner Seite, ich kämpfe mit dir. Also hier so eine Freundschaft vielleicht, die dann später bei David und Jonathan dann auch geschieht. Vielleicht war dieser Waffenträger so ein richtiger, treuer Freund, zumindest auf der Glaubensebene. Aber wichtig hier, Jonathan legt es Gott hin. Er will die Antwort von Gott haben. Er will nicht aus dem eigenen heraus jetzt da eine heroische Aktion durchziehen und sich selber irgendwie in den Mittelpunkt stellen, der große Held sein, sondern er will Gottes Wille tun. Das will er. Er will erfragen, was hat der Herr vor, und will es eben nicht selbstmächtig, eigenmächtig tun. Er erbittet ein Zeichen von dem lebendigen Gott. Und dieses Zeichen ist ganz einfach. Wenn sie jetzt dort herankommen an den Wachposten und die von oben rufen, halt, stehen bleiben, wir kommen zu euch, dann ist klar, dass der Herr jetzt hier keine Konfrontation will. Aber wenn sie sagen, kommt zu uns herauf, dann soll das Zeichen des Herrn sein, dass die Philister in die Hände der Israeliten gegeben sind. Das war das Zeichen, was Jonathan jetzt von Gott erbittet. Und dabei muss man bedenken, dass die zweite Möglichkeit viel unwahrscheinlicher, viel schwerer ist, viel für den Jonathan und seinen Waffenträger viel schwerer. Denn wir lesen das, wenn wir weiter vorangehen, dass es offensichtlich ein großer Höhenunterschied gewesen ist, ein steiler Abhang, sodass David und Jonathan mit Händen und Füßen hochkrabbeln müssen und sie dabei ihre Waffen nicht benutzen können. Und dann kommen sie ja auf ein Plateau und oben stehen 20 schwer bewaffnete Philister. Und das waren ja nun alles Kriegsmänner und die hatten Waffen. Und die beiden haben nur ihre kleine Bewaffnung bei sich. Aber können sie gar nicht nützen, weil sie ja Hände und Füße da am Kraxeln sind. Sobald die ihren Kopf über diese Kante stecken, dann sind sie in den Händen der Philister. Trotzdem sagt Jonathan, und das soll dann das Zeichen des Herrn sein, also völlig unmöglich eigentlich, menschenunmöglich, dann einen Angriff zu wagen. Das soll aber dann das Zeichen Gottes sein. So legt Jonathan das vor Gott hin. Beeindruckend. Beeindruckend, dieser Glaube. Und das soll uns daran erinnern, dass wir alles, was wir tun und überall, wo wir herausgefordert sind und wo wir Entscheidungen zu treffen haben, dass wir das dem Herrn hinlegen wollen, ihn um Zeichen bitten wollen, ihn um Führung und Eingreifen bitten wollen, dass er uns zeigt, ob dieses oder jenes der richtige Weg ist. Joachim Kochlovius gibt mir ja manchmal Spezialaufträge. Die habe ich besonders gern. Dann komme ich nämlich mal von meinem Schreibtisch weg. Also nicht, dass ich da ungerne bin, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber die Spezialaufträge, die mag ich besonders gerne. Jetzt hatte ich den Spezialauftrag, ich sollte nach Hannover fahren und sollte eine alte Glaubensschwester besuchen, im Alter von 102 Jahren. Und ich sollte sie einmal ein Gespräch mit ihr führen, um zu hören, wie ist ihr Leben verlaufen, was waren so die entscheidenden Dinge in ihrem Leben und auch vor allem natürlich in ihrem Glaubensleben. Sehr, sehr interessant. Eine Frau, die ihre Kindheit in den goldenen 20ern verbracht hat, die die große Rezession von 1929 erlebt hat, die erlebt hat, wie die SA durch die Straßen marschiert ist und von all diesen Dingen berichten kann, Das ist schon beeindruckend. Ihr Sohn geht stramm auf die 80 zu. Das muss man sich mal vorstellen. Der älteste Sohn ist fast 80. Und dann habe ich sie am Ende dieses Gespräches gefragt, ja, was würdest du sagen als ermutigendes Wort, das Wichtigste, was man der jungen Generation mitgeben kann? Was ist so ein entscheidender Hinweis, den du jungen Leuten geben würdest? Und da sagte diese Glaubensschwester, sie sagte, alles, was ihr entscheidet, überall, wo ihr Dinge zu entscheiden habt, legt das alles vor Gott im Gebet hin. Ganz einfach. Ja, nichts Großes. Aber das ist eine Lebenserfahrung aus 102 Jahren. Lege das alles, was dein Leben beschäftigt, vor dem Herrn hin und bitte ihn darum, Antwort zu geben. Und offensichtlich eine Frau, die erlebt hat, dass dieser Gott auch antwortet und führt und leitet durch Menschen, die beten. So hat es Jonathan gemacht, so wollen auch wir das machen. Wo immer wir gerade stehen, was immer uns gerade Lebenslast ist, wo immer wir gerade am Ringen und am Fragen und am Suchen sind, wo wir zu kämpfen haben mit Versuchungen, mit Herausforderungen, da wollen wir den Herrn bitten, dass er uns hilft. Da wollen wir den Herrn bitten, dass er uns Antwort gibt. Und glauben wir es? Folgen wir da dem Beispiel eines Jonathans oder dieser Glaubensschwester mit 102 Jahren Lebenserfahrung? Gott hört auf das Gebet seiner Kinder und antwortet und lässt uns nicht ohne ein Zeichen. So auch hier bei Jonathan. Er bekommt ein ganz klares Zeichen, denn jetzt rufen die und sagen genau das, kommt herauf. Ich lese weiter, ab Vers 11. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steigt mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und seinen Waffenträger, hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann, etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Jochrinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde und das ganze Kriegsvolk, die Wache, die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Das ist jetzt unser vierter Punkt. Glaube, der am Sieg Gottes teil hat. Der Glaube, und das ist sozusagen der wunderschöne Abschluss dieser Geschichte, der hat dann auf einmal am Sieg Gottes teil. Er hat gewagt, er ist vorangegangen im Glauben, er hat von Gott alles erwartet, er hat es von Gott erbeten und jetzt auf einmal führt Gott es zu einem gewaltigen Sieg heraus. Gott erringt den Sieg, nicht wir Menschen. Er schenkt auf einmal eine Panik, eine Verwirrung, die durchs ganze Lager sich durchzieht, ein Erdbeben kommt und jetzt fangen die Philister an, sich gegenseitig abzuschlachten in dieser Schlacht. Ein Schwert gegen das andere, Philister gegen Philister. Sie sehen den Feind im Bruder sozusagen und schlagen sich gegenseitig tot. Und die Israeliten können nur staunend zugucken, wie das ganze Heer sich gegenseitig aufreibt. Gott vollbringt den Sieg. Nicht wir Menschen. Es bringt nichts, sich auf Heer oder Ross oder Reiter zu verlassen, auf Muskelkraft oder auf unseren Verstand oder das Geld. Das alles hilft uns nicht. Gott erringt den Sieg. Oder unsere Strategien, die wir uns ausdenken. Gott ist es. In 2. Mose 14 heißt es, als Israel am Schilfmeer steht, hinter sich die Ägypter, vor sich das Meer, da sagt der Herr, fürchtet euch nicht, steht fest. und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird, welchen Sieg er erringen wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und als Jesus am Kreuz sein Leben aushaucht, da heißt es ist vollbracht. Es ist vollendet. Der Sieg ist errungen über die Mächte der Finsternis. Wir müssen nicht mehr dem Teufel dienen. Wir müssen nicht mehr in der Hand des Satans sein. Wir sind nicht mehr dem Tode machtlos ausgeliefert. Wir müssen nicht mehr die Sünde über uns herrschen lassen, denn Jesus hat gesiegt. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Der Herr hat den Sieg herbeigeführt. Von den Toten auferstanden. Er lebt. Welch gewaltiger Sieg, an dem wir nur durch den Glauben Anteil haben brauchen, mehr nicht, können selber nichts dafür tun. Er hat's gemacht. So kann Paulus sagen und wir mit ihm, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, Vers 57. Ja, und wir haben zu kämpfen in dieser Welt. Epheser 6, Vers 12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern im Himmel. Ja, es ist noch ein Kampf da. Die Gemeinde Jesu wird noch massiv bekämpft und wir merken das auch jetzt in dieser Zeit. Sie wird immer stärker beengt und bekämpft, weltweit und mehr auch in einem säkularisierten Europa. Das wird immer schlimmer werden für die Gemeinde Jesu. Und das ist keine Panikmache, sondern das ist eine ganz realistische Einschätzung. Es wird gefährlicher. Die Mächte steigen hoch, die die Gemeinde Jesu bekämpfen. Sie werden mächtiger. Aber denken wir an die Philister. Die hatten alle Macht auf ihrer Seite. Und mussten am Ende doch klein beigeben. Der Sieg war auf Gottes Seite. Und das darf auch unser Glaube sein. Durchs Kreuz, durch Christus, durch den Auferstandenen haben wir jetzt schon den Sieg. Das soll unser Glaube sein. Glaube, der nicht auf die Umstände blickt. Glaube, der von Gott alles erwartet. Glaube, der Gott alles hinlegt. Und Glaube, der am Sieg Gottes teilhat. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Amen.